Hi und herzlich willkommen zu unserer neuen Sendung Be Prepared, der Podcast über die richtige Vorbereitung im Laufsport. Wir beide sind ambitionierte Amateurläufer und erzählen über unseren Trainingszustand sowie unsere Laufvorbereitung und haben auch das ein oder andere Thema gerne mal, was wir gerne besprechen. Ich bin Sina und mir gegenüber sitzt der Jens.
Hallo Sina.
Hi, wie geht's dir, Jens?
Ganz gut.
Ja?
Tatsächlich wieder besser.
Ja.
Ich hatte am Montag den ersten Lauf, seit ich die Verletzung hatte oder habe, wo ich quasi gar nichts gespürt habe.
Yay!
Ja.
Good News.
Das war so ein, wie sagt man, Aha-Moment ein bisschen.
Ja, und da war auch die Endorphinausschüttung wahrscheinlich sehr hoch, oder? Also ich würde mich zu Tode gefreut.
Ja, ich hatte am Anfang noch so ein bisschen Bammel quasi, dass dann doch noch was kommt und so. Mhm. Also ein bisschen unsicher.
War ein
schneller Lauf.
Ja.
Also so eine gesteigerte Treppe. Und ich habe aber wirklich gar nichts gemerkt. So.
Mega geil.
Ja, und ich war heute im Gym und da habe ich es aber wieder auf der rechten Seite ein bisschen gemerkt.
Okay.
Hab dann aber auch gleich Piano gemacht und so. Und ja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass es sich so langsam ausklingt, das Ganze. Also für alle Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen,
die
über was wir
einsteigen.
Reden, so, ich hatte oder habe einen, keinen Meniskusschaden, aber zumindest eine Knorpelläsion und dritten Grades, glaube ich, mit einem dazugehörigen Bone Bruise, also einem Knochenmarksödem. Genau, und das schon seit
längerem.
November.
Ja.
Meine ich. Ja.
Ja.
Genau, und das hat jetzt echt sich sehr, sehr lange hingezogen, aber dank meiner fantastischen Physio viel dehnen. Ich habe im Übrigen, ich weiß nicht, ob es Werbung ist, aber ich habe ein neues Dehntool sozusagen, eine App. ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal schon erwähnt hatte, die ich jetzt jeden Tag bemühe. Also da kann man sich so eigene Programme zusammenstellen. Und das sind alles keine bahnbrechend neuen Übungen sozusagen, die man da kennenlernt. Aber es hilft einfach, so an der Stange zu bleiben sozusagen, also am Ball zu bleiben. Und ja, sich jeden Tag, wenn es auch nur 20 Minuten sind, zu dehnen. Kann man sich diverse unterschiedliche Programme selber zusammenstellen. Ich habe natürlich jetzt eins gemacht, speziell fürs Knie. Die bieten aber auch noch unterschiedlich andere Dehnprogramme an, also für Oberkörper, Unterkörper, Fullbody etc. Und ja, das hat mir gefühlt auch ein bisschen geholfen.
Sehr gut.
Ja.
Ja.
So. Soweit geht's mir dann also jetzt ganz gut.
Sehr gut. Und du trainierst aber aktuell noch keinen Wettkampf-Run, sondern du kommst erstmal grundsätzlich wieder rein.
Na, selbstverständlich. Ich trainiere für Berlin, für den Marathon.
Ach so.
Ja.
Ja? Also das hast du auf jeden Fall noch als Ziel.
Naja, klar. Also ich habe das als ausgeschriebenes Ziel. Ich bin angemeldet. Ich hoffe, dass es irgendwie hinhaut.
Ja. Vielleicht nicht eine ganz so schnelle Zeit.
Aber ich werde natürlich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 3-4 Wochen vorher merke, so das Knie zwickt wieder und ich kann nicht mehr richtig gut Umfänge steigern oder so, dann werde ich es, na gut, 3 Wochen vorher sollte ich vielleicht die Umfänge auch ohnehin nicht mehr so richtig steigern. Nee. Aber du weißt, was ich meine.
Ja,
ne?
Ja, also, ich weiß, was du meinst. Ja, aber ist doch schön.
Wenn ich merke, dass nichts geht, dann werde ich es eher nicht machen. Aber wenn das jetzt so sich weiterentwickelt wie die letzten Wochen und jetzt auch wieder Lauf am Montag und ich mehr oder weniger beschwerdefrei bin, dann ist das schon mein Ziel. Und ja, genau, jetzt kein super ambitioniertes Zeitziel, sondern erstmal wieder Umfänge schaffen. Ich bin auch gerade bei noch eher moderaten Umfängen. Also ich bin eher so bei 60 Laufkilometern und den Rest
In der Woche. Ja, ich finde das schon total viel.
Und der Rest ist eher so Rad.
Ja.
Also nicht eher so, sondern ist Rad.
Ja, ja. Also ich finde 60 sehr viel. Wirklich. Also dafür, dass du gerade nicht spezifisch schon Wettkampf trainierst, ist 60, ja.
Ja, also ist für den, sage ich mal, die zweite Phase des Wiedereinstiegs ist, glaube ich, ganz okay.
Ja.
Ne? Ja. Aber ich bin auch mal gespannt, weil Intensitäten, Montag war so eine Intensität, das hat ja ganz gut funktioniert, weil meine Vermutung ist auch kurze Bodenkontaktzeit und so und da wird das Knie nicht so krass belastet oder nicht so krass belastet, wie wenn man eben sehr langsam läuft. Und ich habe jetzt aber auch noch keine so irren Umfänge. Also sprich, ich habe jetzt noch keinen Lauf über 25 gemacht. Ne? Also das...
Okay, wir reden hier auf einem anderen Level, liebe Leute, die alle zuhören. Es gibt Menschen, die auch 60 Kilometer einfach so in der Woche laufen, ohne Marathonvorbereitung. Das ist viel, es ist wirklich viel.
Ja, also, klar, ich meine nur, dass wenn du dann in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung irgendwie ein paar Long Runs machen musst und die dann auch einfach mal über den 30 gehen, so dann wird sich halt zeigen, ob das Knie auch die Dauer und die Belastung standhält. Ne? Ja. Also jetzt, wie gesagt, diese Stunde 30, bisschen schneller und so, alles fein und muss man mal gucken, wie das dann mit einer längeren Zeit, höheren Umfängen sich ausgeht.
Ja, und Rest Days einplanen, ne?
Wenn ich habe so viele Rest Days gerade, dass das.
Okay.
Damit habe ich keine Probleme. Ja, ich baue ja auch noch jede Woche mindestens 2 Krafteinheiten ein.
Ja, so. Aber Rest Days sind wirklich, wo du gar nichts machst, ne? Also auch nicht Kraft.
Ja, genau.
Okay.
Ja, also, wo ich gar nichts mache, ist meistens dann tatsächlich nur der Sonntag.
Ja.
Ja. Aber das merke ich auch. Ich habe auch meine HRV-Messung wieder angefangen. Die hatte ich mal eine Weile ausgesetzt. Und ich habe ja nicht so einen ganz schicken Aura-Ring wie du. Und meine Garmin, die misst es ja auch nur so.
Die misst es ganz okay.
Ja, aber es ist so ein bisschen Blackbox. Ne? Die sagt immer so, ja, okay, du bist jetzt moderat belastet oder irgendwie belastet. Und die speichert es auch nicht ab. Also du kannst ja quasi...
Meine schon.
Du hast also ja auch eine Apple, du hast ja keine...
Nee, ich habe auch eine Garmin, aber ich habe die ja mal eine Zeit lang jeden Tag getragen, um Vergleichswerte zu haben. Und da hatte ich einen täglichen und dann hat er auch eine Tendenz und wusste auch, ob ich dann gut drauf bin oder nicht gut drauf bin. Also ich hatte wirklich auch eine HRV-Zahl bekommen.
Also ich habe nur, vielleicht bin ich auch einfach zu blöd, ich habe so einen HRV-Stresstest.
Ja.
Funzt auch nur mit Brustgurt. Musst halt 3 Minuten stehen und so. Und dann sagt er dir am Ende aber nur so, ja, okay, sie sind jetzt moderat oder leicht oder extrem belastet und gibt dir dann auch so eine Zahl an.
Ja, weil die HRV wird ja normalerweise in der Nacht gemessen. Trägst du deine Uhr nachts?
Die trage ich auch nachts, genau. Ja. Aber das ist, also in der Nacht oder beziehungsweise am Morgen sehe ich dann irgendwie meine Ruheherzfrequenz. Ne? Das ist ja auch ein guter Indikator meistens.
Aber da wird HRV noch nicht gemessen. Dann habe ich vielleicht einfach ein neueres Modell.
Ja, Garmin, echt.
Na, vielleicht werden wir irgendwann auch mal gesponsert.
Ja, vielleicht.
Dann kann man mal die Modelle hier vorstellen.
Aber es gibt ja so andere Apps, die auch im Übrigen völlig kostenfrei sind. Und ich habe hier HRV for Training. Das ist, glaube ich, so eine App, die kann man sich aufs Smartphone laden. Und dann mit einem Polarbrustgurt, Bluetooth oder irgendeinem Bluetooth-Brustgurt, nicht mit dem Garmin, mit dem geht's leider nicht, aber mit dem Polar oder irgendeinem anderen Bluetooth-Brustgurt geht es und dann kann man dann eben seine HRV auch so messen.
Ja, aber auch nachts einen Brustgurt tragen ist ja auch blöd.
Nee, mach ich ja nicht. Nachts mach ich morgens.
Ach so.
Ja.
Weil eigentlich wird die HRV ja deine ganze Nacht über gemessen.
Also ich nutze sie ja nur, also das heißt nur, um sozusagen meinen Leistungsstatus am Morgen zu checken, immer zur selben Uhrzeit, immer im Stehen.
Ja.
Und das macht diese App total gut. Muss halt 3 bis 5 Minuten ruhig stehen. Es gibt auch so Wechsellagetests. Also da fängst du an, im Liegen zu messen und stehst dann sozusagen auf. Und den Unterschied zwischen liegend und stehen, der drückt dann auch nochmal aus, wie gut dein Parasympathikus gerade drauf ist oder nicht.
Ja. Je nachdem, welchen Gast wir mal in Zukunft haben, wäre es auch mal eine gute Frage zu stellen. Ist das valide? Reicht das aus, morgens um zu messen? Oder braucht eigentlich die HRV wirklich eine ganze Nacht?
Ja, nee, das reicht. Ja. Also es gibt Laura Rottentrott, dürfte den meisten, die hier zuhören, vielleicht eventuell möglicherweise bekannt sein. Also eine sehr, sehr, sehr gute deutsche Läuferin und auch Medizinerin. Und sie hat mit ihrem Vater ein ganzes Buch, glaube ich, mittlerweile darüber geschrieben, über die HRV und auch diesen Lagewechseltest heißt der, glaube ich, oder so. Ich weiß nicht, ob die ihn erfunden haben, aber sie beschreiben ihn auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und die gibt auch diverse YouTube-Videos mit ihr zum Thema HRV-Messung. Die macht das natürlich schon über seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren. Ist natürlich toll, wenn man dann so eine Konstanz drin hat und dann irgendwann sehen kann, so, ne, wo seine Baseline ist. Das geht natürlich deutlich schneller. Ich glaube, 7-8 Tage oder so braucht das. Und dann kann man irgendwie jeden Morgen sehen, wo man so circa steht.
Ja.
Vom Fitnesslevel. Ja, genau, das mache ich auch wieder und ja, jetzt hoffe ich, dass es so weitergeht.
Sehr gut.
Yes.
Yes.
Und bei dir?
Mir geht's auch gut. Ich habe meinen nächsten Wettkampf. Habe ich den denn? Ich glaube im Juli irgendwann.
Ach, der Night Run, ne?
Der Night Run, den 10er. Ich musste einen 10er canceln, spontan in der Nacht. Ich hatte schon meine Startnummer, ich hatte schon mein Outfit, alles. Ich war quasi ready to rumble, aber
nur deine Tochter nicht.
Nur meine Tochter nicht. Und dann habe ich in der Nacht halt wenig geschlafen, weil meine Tochter krank wurde und Magen-Darm hatte. Und dann dachte ich mir, als ich um 6.40 Uhr einmal nochmal wach wurde, puh, jetzt habe ich 3:20 vielleicht geschlafen. In einer halben Stunde müsste ich rein theoretisch aufstehen und zum Wettkampf ready da hinzufahren. Ist ja Olympiastadion auch ziemlich weit weg von mir. Und dann wusste ich so, nee. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Hast du nicht gefühlt?
Habe ich nicht gefühlt.
Aber hast du auch tatsächlich dich nicht gefühlt oder?
Nee, ich habe mich tatsächlich nicht gefühlt. Ja. Ich habe mich so übermüdet gefühlt, weil ich meine, jeder, der irgendwie nur eine zerstückelte Nacht hat und davon insgesamt 3,5 Stunden weiß, glaube ich, wie man sich da so fühlt, so ein bisschen matschig. Und wusste auch, das wäre jetzt falscher Ehrgeiz, den trotzdem zu laufen, dann passiert irgendwas. Ich hatte irgendwie ein ungutes Gefühl und habe ihn dann gecancelt, leider Gottes. Ja, it is what it is. Dann ausgerechnet noch am Muttertag. Meine Tochter hatte das schlechteste Gewissen ever. Hatte ich auch noch nie. Hatte auch noch nie diesen Faktor überhaupt mal im Kopf, dass sowas ja auch mal passieren kann. Man lernt nie aus, ne? Das ist halt das Leben. Ist jetzt auch überhaupt nicht schlimm. Und bin dann eine Woche später aber noch einen Fünfer gelaufen. Hatte ich kurz überlegt, den umzumelden.
Das war der Frauenlauf, ne?
Das war der Frauenlauf. Hatte ich kurz überlegt, den nochmal umzumelden, weil ich bin da nur den Fünfer gestartet, weil ich ja eine Woche vorher den Zehner gelaufen bin. Das war so der Sinn der Sache. Aber dann hatte ich zu viele Freundinnen, die auch fünf gelaufen sind. Da dachte ich, nee, ich bleib jetzt bei den fünf. Und dann bin ich die einfach all in, ohne Taktik, gelaufen, wie ich gelaufen bin. Bin schon ewig nicht mehr fünf auf einem Stück schnell gelaufen, ewig nicht mehr. Deshalb wusste ich überhaupt nicht, wie pace ich jetzt. Und dachte ich so, ich mache jetzt einfach all in. Bin ziemlich schnell mit der ersten Front direkt mit los und dachte irgendwann so nach, also ich war noch nicht bei einem Kilometer, aber ich dachte so bei 600-700 Metern so, boah, ich bin ganz schön zackig. Und guckte mal so einmal auf eine Zwischenuhrzeit und Zwischenpace und da stand da so 3:50. Ich dachte, boah, ich bin sehr zackig. Das schaffe ich nicht, 5 Kilometer zu halten. Ich mache mal ein bisschen Piano und das habe ich nach hinten raus auch gemerkt. Bei viele Kilometer 4 bin ich gestorben gefühlt. Ich bin am Ende, glaube ich, einen Schnitt von 4:45 gelaufen, was immer noch sehr gut ist. Bin auch total zufrieden, aber ja, war auch mal eine Erfahrung. Ja, war auch sehr lustig. Und das Gute dabei war, also ich bin nur gestorben lungenmäßig, halt Tempotraining. Ich habe am nächsten Tag nichts gespürt. Nichts. Das hatte ich nach dem Wettkampf noch nie. Also, dass man da so ein bisschen müde ist oder so. Also, nach meinem Halbmarathon ging es mir ja auch so gut dieses Jahr. Also, ich sehe halt, ich trainiere gerade sehr gut, dass ich nach Wettkämpfen echt fit bin. Ja.
Ich bin letztens 5 Kilometer auf der Bahn gelaufen und habe dann auch wieder festgestellt, dass 5 Kilometer echt lang sein können.
Oh mein Gott, ja. Es ist ja die schlimmste Distanz, die es gibt, hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte so, ja, easy 5. Bei 10 weiß ich, wie ich pacen muss. Bei Halbmarathon weiß ich, wie ich pacen muss. Beim Marathon mittlerweile auch, aber bei 5 wusste ich halt so gar nicht. Und dann dachte ich so, ich lass es mal drauf ankommen. Ich meine, das ist halt auch mal eine Erfahrung. War auch lustig. Hat auch echt Spaß gemacht. Ich wäre wahrscheinlich auch schneller gewesen, weil es ist im Tiergarten und es ist sehr verwinkelt.
Es geht durch den Tiergarten durch.
Es geht durch den Tiergarten durch und da stehen dann auch mal irgendwelche Ordner und sagen, wo lang irgendwie, wenn du auch nicht in so einem Massenfeld bist. Und da muss zwischendurch immer so abrupt abbremsen in so Kurven. Das ist natürlich dann in der Stadt oder wo es ein bisschen gerader ist, natürlich einfacher Tempo zu machen. Ja, aber trotzdem war lustig. Jetzt kommt der nächste Zehner im Juli und dann habe ich mich schon wieder angemeldet für einen Halbmarathon im September.
Oh wow, wo?
Am Tegernsee.
Ah, der Tegernsee-Marathon. Ja. Stimmt, ja. Ja. Ja, das ist natürlich eine ganz wunderschöne Umgebung.
Mega.
Gibt's wahrscheinlich auch ein paar Höhenmeter, nehme ich an, oder?
Ich weiß nicht, ob ich da meine BP schaffe, aber wegen den Höhenmetern. Aber ja, es soll so mega schön sein.
Ich bin da mal einen Marathon gefahren, also Mountainbike-Marathon. Ja. Und das ist echt eine unglaublich schöne Ecke dort. Mhm. Also zum Wandern, zum Biken, zum Laufen.
Für alles,
auf jeden Fall großartig.
Total.
Aber ich erinnere mich auch, dass dieser eine Anstieg da, ich weiß aber auch nicht mehr, wie der hieß, irgendwas mit Fuchs oder so, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall ein Mörderanstieg, also der war sehr lang und sehr, sehr steep.
Okay.
Aber ja, weiß nicht, ob ihr den jetzt laufen werdet, vermutlich eher nicht.
Ich weiß auch nicht. Ich glaube, es sind ein paar Höhenmeter drin, aber es hält sich noch in Grenzen. Ich muss mir das Streckenprofil
machen. Ist ja auch kein Trail-Lauf, nee. Es ist ja ein Straßenlauf. Ja, eher, genau. Ja. Und dann werdet ihr das nicht laufen.
Nee,
ja.
Nee, der ist auch schon wieder ausverkauft. Ich habe, glaube ich, 2-3 Tage bevor ausverkauft war, glücklicherweise mich noch angemeldet. Und dann kam der Wings for Life in München. Und dann 2 Tage später waren wahrscheinlich alle in München so gehypt, dass sie sich schnell dafür angemeldet haben. Dann war der auf einmal weg. Ja, genau. Ich habe noch keinen Marathon. Das ist noch so mein großes Fragezeichen. Ja, ob ich dieses Jahr noch einen Marathon laufe und wenn ja, wo? Falls ihr einen Startplatz für mich habt.
Das muss ja auch nicht sein, ne? Wenn einfach mal ein paar kürzere und schnellere Distanzen laufen, ist ja auch gut.
Ja, genau.
Also ich habe auch echt jetzt ein paar kürzere, also jetzt nicht im Rennen, aber so für mich halt mal gelaufen, ne? So 2 und 5er. Und das macht schon auch Spaß.
Das macht super Spaß.
Eher mal kurz und knackig und sich die Lunge aus dem Körper husten.
Ich hatte die Cheers to the Adios Run Club, ja. Es macht keine Werbung, aber die standen so schön im Tiergarten auf beiden Seiten, dass du quasi durch die durchlaufen musstest. Und die haben mich so süß angefeuert, aber ich habe so laut geatmet und dachte so, okay, ich versuche sie ein bisschen noch anzulächeln. Das war nämlich bei Kilometer 4 und dachte so, ich sterbe gerade. Ich muss diese Pace halten und ich sterbe. Und die waren so süß, die haben mich alle angeschrien, Sina, super. Und ich so,
War das ein SCC-Lauf eigentlich, der Frauenlauf?
Ja. Ja. Genau. Ja, das ist mein Status. Und aktuell, ich war jetzt am Wochenende, bin ich verreist, da konnte ich nicht so viel laufen, aber da bin ich gefühlt auch, also was heißt gefühlt, ich bin mindestens 10 Kilometer am Tag gegangen, wenn nicht sogar 15.
Spazier denn? Wie gut ist denn von der
Ja. In Grundlagendauer, Ausdauer minus 1 oder so. Oder 0 oder 1, keine Ahnung.
Rekom.
Ja. Aber ich war abends platt. Ich konnte nicht mehr ansatzweise noch trainieren. Vor allem nicht bei 31 Grad. Ja. Genau. Und jetzt steige ich wieder mein Training ein. Also ganz gut.
Cool.
Yes.
Und Gym, bist du auch noch aktiv oder?
Bin ich auch noch aktiv, ja. Ich habe immer noch manchmal Probleme an der Hüfte. Das hatte ich ja irgendwie vor meinem Halbmarathon.
Stimmt, das kam dann während oder kurz vor des Halbmarathons.
Ja, genau. Das ist irgendwas Faszienmuskuläres. Vielleicht gehe ich damit jetzt doch mal bald irgendwann zum Arzt. Das kommt und geht. Also es ist hat ein Eigenleben, meine Hüfte. Aber es ist Faszienmuskeln, weil ich weiß schon, wo ich drauf drücken muss und was ich dagegen machen kann. Und dann geht's auch wieder weg. Ich glaube, es ist der es ist der Tensor Fasciolatae und noch ein anderer Muskel und die verhärten ganz gerne.
Mhm. Okay. Ja. Aber du weißt, was dagegen zu tun ist oder dafür zu tun ist.
Ja, auch viel Stretching, Faszienrolle oder auch mal richtig gemein auf den Faszienball liegen und eine Minute innerlich schreien und aushalten, dann ist es weg.
Ich habe auch letztens wieder probiert, so ein bisschen mit der Black Roll was zu machen und so, aber hab's nicht gefühlt. Also ich bin tatsächlich gerade eher beim, nach wie vor natürlich bei der Terragun und anschließend so denen.
Ja, die Terragun tut aber auch nicht so weh wie der Ball von Black Roll und die, also wenn man sich zumindest mit dem Eigengewicht drauflegt, dann springe ich dir wirklich an die Decke vor Schmerz.
Ja, also ich habe jetzt leider meine Physiotherapie erstmal vorbei und die hat aber auch hier an der Seite.
Im Iliotibialband.
Genau. Ja. Ey, wenn die da reingegangen ist, bist du auch an die Decke gegangen.
Ich weiß.
Ne? Also das ist halt nochmal eine ganz andere Intensität, als wenn du das jetzt mit der Terragun oder selbst mit der Black Roll machst. Also das ist schon krass. Da merkt man mal, was eine gute manuelle Therapie dann auch nochmal bewirken kann.
Total, ja.
Das ist schon nochmal ein krasser Unterschied. Yo, wir haben heute auch ein Thema.
Ja, haben wir.
Wirklich, oder?
Ja, jetzt haben wir schon so viel wieder gequatscht hier.
Wir dachten, wir befassen uns mal mit Mythen. Mhm. Und Mythen, die eigentlich Mythen sind und deshalb sie Mythen heißen und es aber wissenschaftliche Belege gibt, die die Mythen aufliegen lassen.
Aufliegen oder bestätigen, wir haben ja beides, ne? Oder ja, man muss es relativieren.
Ich habe es jetzt ein bisschen
so
kompliziert formuliert.
Ja.
Also wir wollen ein bisschen Mythen und
auflösen.
Mythen auflösen.
Ja.
beziehungsweise was es für Mythen überhaupt gibt. Und ehrlich gesagt, ich dachte ja, als wir uns das Thema so ein bisschen ausgeguckt haben, dass es da sehr, sehr viel mehr Mythen gibt, die sich im Laufsport halten. Und so krass viele sind es eigentlich gar nicht.
Naja, wir haben schon 8 oder so, also so ist jetzt nicht.
Aber ja, also es gibt natürlich, wenn du so googelst und so, und ich glaube auch in der Runner's World war von einem Jahr auch mal so ein Artikel über Mythen. Und da dachte ich aber so, ja, okay, aber sind auch nicht wirklich Mythen. Oder also jeder, der sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt,
ja,
der wird das jetzt eher ins Reich der Fabeln abtun und jetzt nicht als Mythos oder so definieren. Aber anyhow, ja, wir haben so ein paar Mythen uns rausgesucht.
Jo.
Und wollen die natürlich auch mal so ein bisschen mit unseren eigenen Erfahrungen spiegeln. Mhm. Also wie sehen wir das oder wie haben wir das schon selber erfahren? Und der erste Mythos, den haben wir mal genannt, denen vor dem Laufen schützt vor Verletzungen.
Richtig, ja.
Ha.
Ha.
Was sagst du?
Jein.
Es ist im Übrigen bei fast allen Mythen ein Jein, muss man sagen. Ja. Also es gibt nicht das eindeutige Ja oder Nein.
Man muss es genau differenzieren. Ja, ja, genau. Wenn ich jetzt sage, ich dehne mich statisch, also das heißt, ich nehme eine Position an und bin da so 30 Sekunden drin, dann ist das eher sogar kontraproduktiv fürs Laufen.
Weil man die Spannung aus dem Muskel zieht.
Weil man die Spannung aus dem Muskel
halten.
Genau. Und wenn ich mich aber dynamisch dehne, also sprich, ich gehe von einer Bewegung in die nächste wieder rein, dann ist es okay, weil dann zählt es schon wieder zum Warm-up.
Also so eher klassisches Lauf-ABC.
Lauf-ABC, World's Best Stretch, weißt du, wo ich den großen Ausfallschritt mache, den Ellbogen einmal runter zum Boden und dann aufdrehe und das mache ich 3-mal pro Seite. Also wirklich im Flow. Das ist vielleicht das richtige Wort. So Hand-Walkouts, mal vor, zurück, das ist alles dynamisches Dehnen. Ne? Also irgendwie alles, was ich natürlich mit der Bewegung mache. Das ist gut. Alles, was ich natürlich halte und bleibe, so klassisches Yoga-Dehnen, ist kontraproduktiv. Ja. Genau. Dann lieber das statische Dehnen nach der Einheit oder noch besser, ich glaube, das ist unsere beide Erfahrung, als eigene Einheit an einem anderen Tag. Also ich mache zum Beispiel total gerne Deep Stretching, Mobility, 40 Minuten am nächsten Tag nach einer intensiven Einheit. Ja.
Ja, du bist ja noch jünger. Also ich kann tatsächlich nicht warten einen Tag, bis ich das mache. Ich mache das wirklich jeden Tag mittlerweile, also am Abend. Vor allen Dingen, wenn ich gelaufen bin oder Rad gefahren bin, dass ich dann am Abend dehnen muss.
Ja.
Also das funktioniert bei mir tatsächlich nicht anders. Ich mache es aber auch in der Tat nicht direkt danach. Mhm. Also bin auch meistens entweder zu faul, weil erstmal erschöpft oder vielleicht auch nicht unbedingt immer die Zeit dafür, weil wenn du morgens läufst, dann hast du jetzt auch nicht vielleicht noch vorm Büro dann noch die Zeit, dich eine halbe Stunde zu stretchen oder so. Deshalb mache ich tatsächlich immer abends und das finde ich auch ganz entspannend, so vom Schlafen gehen oder so.
Ja, das ist perfekt.
Genau, aber das mache ich tatsächlich jeden Tag. Und wo waren wir stehen geblieben?
Eigene Einheit, Mobility.
Ach so, eigene Einheit, ja. Genau, ich mache es auch immer als eigene Einheit.
Ja.
Also ich mache es nicht direkt danach, sondern eben dann mit einem zeitlichen Abstand vom Laufen oder vom Radfahren oder auch vom Krafttraining. Auch wichtig.
Ja.
Aber ich finde es tatsächlich super, 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 super krass wichtig. Also ich merke das, wenn ich es nicht tue, direkt am nächsten Tag.
Das ja, es ist total unterschätzt, definitiv. Also man muss es definitiv als Einheit reinnehmen, also so 2-mal die Woche mindestens oder kurze Einheiten täglich.
Ja.
Und abends ist perfekt, das so nenne ich, sage ich das auch gerne an Kunden von mir, wenn die mir sagen, ja, wann soll ich denn doch mit denen? Ich habe doch nur kurz Zeit und dann sage ich, ja, dann mach es halt 10 Minuten, wenn es nur 10 Minuten sind, wenigstens vorm Schlafen gehen.
Ja, absolut. Ja.
Oder morgens, je nachdem, wann man trainiert. Ne?
Ja.
Es gibt auch Leute, die brauchen das zum Beispiel morgens und dann fühlen sie sich danach beweglicher.
Ja. Aber wir sind ja hier dem Mythos auf der Spur, dass sozusagen denen vor dem Laufen vor Verletzungen schützt.
Ja.
Ich glaube, was damit wahrscheinlich ein bisschen gemeint ist, dass man sich eher aufwärmen soll, ne? Dass man nicht kalt in eine Einheit gehen soll, um dann eben sich irgendwas zu reißen oder was auch immer.
Ja, auf jeden Fall aufwärmen, ein bisschen. Man kann ja auch zum Beispiel auch irgendwie so 5 erst kurz machen. Ne?
Ja.
5 Air Squats, wie gesagt, wie ich gerade schon so Hand Workouts machen, dann habe ich auch ein bisschen die Hamstrings mit drin, dann komme ich wieder hoch, dann Hüftkreisen, Beinschwingen, ein bisschen Skipping, also all diese ganzen Sachen, die Fußgelenke mal einmal nach rechts, einmal nach links irgendwie kreisen lassen, dass alles immer so ein bisschen beweglich und aufgewärmt wird. Ja.
Ja. Ich mache das jetzt oder muss das ja jetzt auch machen mit meinem Knie. Mhm. Und ich merke das auch wahnsinnig extrem, dass wenn ich es nicht tue, also wenn ich mache es jetzt tatsächlich nicht, aber wenn ich es nicht tun würde, ich habe das letztens mal so sagen wir mal ein bisschen vernachlässigt und ich habe sofort gemerkt, dass mein Knie noch nicht so ready war. Und jetzt, wenn ich mich aufwärme, das sind, wie du gerade sagtest, mache ich meistens so 2 Runden Kniebeugen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie diese Übung heißt. Also wenn du dein Bein so quasi im Soldatenschritt nach oben und die gegenüberliegende Hand an die Fußspitze. Also, dass du halt quasi die beiden Vorder- und Rückseiten aufwärmst. Mhm. Ausfallschritte,
ja.
So diese Rotationsübung und
ja,
so.
Ja,
also
genau,
dass man sich so 10 Minuten kurz aufwärmt, um alle einmal so die Durchblutung anzuregen. Und ja, dann hilft es enorm. Und das ist, glaube ich, besser als sich jetzt statisch zu dehnen.
Definitiv.
Ja.
Ja. Sehr gut. Dann kommen wir schon zum Mythos Nummer 2. Ah, das hast du schön rausgesucht. Wer nüchtern läuft, verbrennt mehr Fett.
Naja, da lässt sich ja auch ganz schön viel subsumieren sozusagen.
Ja.
Also weil, was damit glaube ich gemeint ist, ist dieses nüchtern Training oder sagen wir mal Laufen ohne volle Speicher,
ja.
um sozusagen den Fettstoffwechsel zu trainieren. Aber das kann man natürlich auch so interpretieren, dass man dadurch das Fett verbrennt, also im Sinne von Fettreserven. Und das ist ja eigentlich gar nicht das Ziel des Ganzen,
also,
sondern du willst ja sozusagen den Fettstoffwechsel eher trainieren, dass dein Körper vermehrt Fette und nicht Kohlenhydrate verbrennt, wenn du mit deinen Speichern läufst. Und das wiederum ist aber eher, naja, sagen wir mal, zweifelhaft.
Oder? Es ist sehr zweifelhaft, ja. Also es gibt viele, die darauf schwören, das ist ja wie mit dem ketogenen Essen, weil man die Fettverbrennung, also wenn man den Körper trainieren möchte, auf Fettreserven zu verfügen, beziehungsweise die zu benutzen, um quasi Energie zu gewinnen. Das dauert nun mal länger und ist auch schwieriger für den Körper, als auf die Glucose zu gehen, was ich über Kohlenhydrate schaffe. Man kann es machen, wenn man moderate Einheiten hat morgens. Das heißt jetzt mal so ein Dauerlauf oder ein Grundlagen-Ausdauertraining, Zone-2-Training. Auch nicht so lang, maximal 30 bis 45 Minuten kann man mal machen, sollte man aber nicht immer machen. Und mein Grundfettstoffwechsel über den Tag wird dadurch nicht angeregt. Also es ist wirklich nur in dem Training, dass ich da quasi das ein bisschen trainiere. Aber es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel, was ja auch viele immer nicht wissen, wenn ich Krafttraining mache und der Muskel größer wird, verbrenne ich ja automatisch mehr, weil mein Muskel größer ist, also auch in Ruhe. Ne, deshalb ist ja
Krafttraining. Beim Krafttraining selbst verbrennst du ja quasi gar keine Kalorien.
Ja, genau. Beim Krafttraining selber verbrennst du auch, aber nicht so viel wie beim Cardiotraining. Aber du verbrennst da später in Ruhe viel, weil du ja deinen Muskel aufgebaut hast und der Muskel braucht mehr Energie. Und beim Cardiotraining ist es dann halt wieder, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte, umgekehrt kann man jetzt nicht sagen, aber beim Cardiotraining ist es halt anders. Da ist es halt nicht, dass man dann noch in Ruhe, also man brennt nach zwar noch eine halbe Stunde, Stunde, aber jetzt nicht den ganzen Tag.
Ja, sei denn, du machst halt krasses Hit und so und so, aber
richtig,
genau.
Ja, genau. Plus, man muss dazu sagen, das kann man mal machen, aber es ist auch ganz schön viel Stress für den Körper. Frauen, gibt's ja neueste Untersuchungen und Studien, sollen nicht nüchtern trainieren. Weil die Frauen haben einen sehr hohen Cortisonspiegel am Morgen und wenn man dann noch nüchtern trainiert, wird der noch mehr angeregt und dann ist es kontraproduktiv.
Genau. Ich denke auch, das ist so ein Mittel, dass man, wenn man schon sehr viel an seiner Ausdauer oder an seiner Performance gefeilt hat, wenn man noch irgendwie so vielleicht ein paar Prozent irgendwie irgendwo rausholen möchte oder so. Aber also ich habe zum Beispiel für mich festgestellt, dass ich eher, keine Ahnung, eine kleine Banane oder irgendwas schnell Verfügbares vorm Lauf morgens, selbst wenn ich sehr früh laufe, mir kurz reinschiebe. einfach um so ein bisschen Energie zu bekommen.
Ja.
Aber ich verstehe auch, dass wenn man morgens Bock hat, kurz rauszugehen und zu laufen, sich da nichts reinschieben möchte. Ich habe das auch öfter gemacht und das geht ja auch, wie du gesagt hast, ne? Wenn du eine halbe, dreiviertel Stunde mal rausgehst und läufst und jetzt keine bösen Intervalle läufst, ja, so, dann funktioniert das ja auch, ne? Da hat der Körper schon noch ausreichend Reserven. Ja. Man sollte es nur nicht übertreiben. Und
du sollst auch keinen Long Run machen.
Ja, das auch nicht. Und man, so wie die Radfahrer in den 80er, 90ern, die dann irgendwie 200 Kilometer mit einer Flasche Wasser gefahren sind und einem halben Apfel. Also das ist keine gute Idee.
Nein.
Und der Mythos, dass man dort dann eben mehr Fett verbrennt, das stimmt halt auch gar nicht.
Leider nein.
Leider nein.
Genau. Genau, der nächste Mythos, mein Lieblingsmythos.
Aha, bin ich gespannt.
Runner's High gehört zum Laufen dazu. Das ist jetzt auch wieder ein Jein, weil es gibt tatsächlich Menschen, zu denen gehöre ich nicht, die das nicht haben. Es gibt ganz viele Personen, erschreckenderweise, die nicht dieses Runner's High haben. Also ich habe das natürlich nicht auch beim jedem Lauf, aber ich habe schon diese Endorphinausschüttung, dieses wow, cool, mir geht's jetzt so richtig gut und dann bin ich super happy. Habe ich schon, also ich würde sagen, 80% von meinen Läufen danach. Und ich habe wirklich ein Runner's High immer nach Wettkämpfen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ich habe mal gehört, das ist jetzt aber auch schon, ich kann leider auch die Quelle nicht mehr irgendwie belegen, dass das Runner's High und diese damit verbundene Ausschüttung von Endorphinen nur dann zustande kommt, wenn man mal mindestens im mittleren bis oberen G2-Bereich ist.
Ah, okay, das ist so nach, na ja, ja.
Aber das ist anekdotische Evidenz. Also die kann ich jetzt hier nicht belegen und ich weiß auch nicht mehr, wer es wo irgendwie gesagt hat. Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich denken, das war Philipp Flieger in irgendeinem Podcast mal oder so. Aber ich, keine Ahnung. Ja, so, ich habe das tatsächlich auch immer mal wieder. Ich habe das aber auch in der Tat nicht so richtig beobachtet, wann das kommt und wann das nicht kommt.
Ich habe es vor allen Dingen extrem, wenn ich, gibt es bei mir auch mal schlechte Laune habe und dann laufen gehe, dass danach, mir geht's einfach danach wieder super gut. Ich habe aber die Endorphin- und Serotoninausschüttung, was da ja alles mit verbunden ist, wissenschaftlich, wirklich am meisten nach Wettkämpfen, klar, weil man muss ja sich durch eine stressige Phase kämpfen, ne? Und dann ist ja dieses ganze Drumherum, dieses Event, dieses Anfeuern und so, ist man ja eh so geflasht. Und ich habe es nach harten Einheiten, wo ich auch selber innerlich kämpfen musste, also sei es mal ein Long Run, der ganz schön lange war, oder auch ein Intervalltraining, was ganz schön tough war. Danach habe ich auch dieses Runner's High und denke so, wow, krass, habe ich geschafft, mega.
Ja. Ja. Spielen wahrscheinlich auch viele andere Einflüsse noch eine Rolle. Also wenn man sich ein Ziel gesetzt hat und man vorher vielleicht nicht so ganz sicher ist, schaffe ich jetzt die Einheit so, wie sie geplant ist und so, und dann echt abrockt und so, dass man dann natürlich auch ein bisschen gehypt ist von dem, was man da gerade geleistet hat. Das ging mir auch schon so. Aber der Mythos oder die Frage war ja, gehört dazu, und das finde ich auf gar keinen Fall. Also ich kenne genügend Läufe von mir, wo ich sage so, ah, ich habe eigentlich jetzt nicht so richtig viel Bock. Und wenn ich wieder zu Hause bin, denke ich so, gut, dass du es gemacht hast, aber ein High war das jetzt nicht. Ne? Also so, es gibt so auch durchaus mediokre Läufe, die man so absolviert, wo man dann auch während der Einheit denkt, so ja, okay, ich laufe jetzt hier vor mich hin und das hat schon Sinn und so, aber man geht da jetzt nicht gehypt aus dem Lauf raus.
Nein, nein, nein. Wenn ich so jetzt so einen 5 Kilometer Recovery-Lauf habe in meiner Zone 2, dann ist ja nichts. Da denke ich auch so, fein. Danach habe ich nur das Gefühl, ja, okay, geht's jetzt wirklich ein bisschen besser, hätte ich nicht gedacht.
Aber das habe ich zum Beispiel am Sonntag, da bin ich so ein easy, locker Rekom, nicht Lauf, sondern eine Fahrt gemacht. Also so, weiß nicht, 50 Minuten auf dem Rad, dreimal ums Feld. Und da dachte ich auch so, geiles Wetter, hat sehr viel Spaß gemacht. Das meinte ich eben, ne? Da können auch viele äußere Umstände dann damit zu beitragen, dass man da irgendwie ein gutes Gefühl bei dem hat, was man gerade macht. Muss nicht immer sozusagen die Endorphinausschüttung dann vom Lauf sein. Aber ich finde auch, genau, also der Mythos gehört dazu.
Ja.
Muss nicht sein.
Ja. Dann hier, was dich natürlich betrifft.
Laufen ist schlecht für die Knie. Klammer auf. Und führt zur Arthrose. Ja, ich würde sagen, jein.
Ja, ich würde auch sagen, jein. Es kommt auf ganz viele Faktoren an.
Ja.
Ja. Es kommt darauf an, wie laufe ich? Was habe ich für eine Beinachse? Was habe ich für eine Haltung? Laufe ich nur? Habe ich keine Ruhetage? Wie sieht aus mit meiner Mobility, Stretching? Mache ich Alternativsport, damit ich nicht nur punktuelle Belastung jedes Mal habe aufs Neue? Also das ist viele Faktoren.
Aber sagen wir mal, ja, wenn man sich richtig vorbereitet und auch nicht so übertriebene Steigerungen, also Umfangssteigerungen oder auch Intensitätssteigerungen in seinem Plan hat und das sozusagen sinnvoll angeht alles, dann würde ich schon sagen, ist es genau das Gegenteil.
Mhm.
Also dann würde ich denken, dass das Laufen dem Knie eher hilft,
ja,
und ihm nicht schadet.
Nein.
Gilt im Übrigen auch sowas wie für den Rücken.
Ja, alles, ja, also alle Gelenke.
Ja, für die Oberarme und so weiß ich jetzt nicht so genau, aber genau, also ich wenn man das sozusagen richtig macht, im Sinne von moderater Aufbau und ja, wie du sagtest, Dehnen und Stabi-Gewichtstraining und so, dann würde ich sagen, und das sagt nicht nur ich, sondern das sagen auch diverse Studien.
Ja, du hast da ordentlich rausgesucht, habe ich schon gesehen. Ja, du hast dich sehr gut vorbereitet.
Dass hier das Ganze, was haben wir denn hier, kein erhöhtes Arthrose-Risiko durch Freizeitlauf, was auch immer Freizeitlauf ist. Schützende Effekte des Laufens, Meta-Analyse. Ich tue die, oder zumindest einen Teil davon, von denen ich denke, dass sie wichtig sind, mal in die Shownotes packen.
Ja.
Genau, und was Laufen halt macht auch, dass der Knorpel nicht zwingend abgebaut werden muss. Ne? Also was ja so eine Annahme ist, sondern das ganz im Gegenteil, das Ganze geschützt wird. Und der Knorpel auch angepasst wird sozusagen.
Ja, du hast auch eine sehr schöne Studie rausgesucht aus Stanford University, das Vergleich Läufer versus Nichtläufer, dass die Freizeitläufer geringere Raten an Knie- und Hüftarthrose aufweisen, finde ich auch zum Beispiel super. Also das zeigen ja hier wirklich. Genau. Und dann auch nochmal angemerkt, dass Knieschmerzen nicht immer Arthrose sein müssen, sondern teilweise ja die Sehnen und Bänder um das Gelenk drum eine Überbelastung haben. Das ist dann, wenn man halt zu schnell zu viel macht, also Intensität und Volumen zu schnell erhöht. Ja.
Ja, würde bei uns ja jetzt nicht passieren. Also
nein.
Ja, genau, passive Strukturen.
Ja.
Das habe ich letztens auch nochmal in einem anderen Podcast gehört, dass natürlich, wenn man länger verletzt war, dass sozusagen das Herz-Kreislauf-System eben relativ schnell wieder am Start ist.
Ja.
Ja, aber eben passive Strukturen eher gar nicht.
Die brauchen richtig lange.
Und die brauchen richtig lange. Der hatte sogar, es dauert so bis zu einem Jahr,
ja,
bis du wieder da bist, wo du mal warst.
Deshalb, ich habe ja oft auch Kunden, die dann irgendwie aufhören, weil sie erkältet sind oder weiß es ich was haben und dann so nach 2 Monaten wieder anfangen und die fangen wirklich da wieder an, wo sie aufgehört haben, wo ich sage, nee, das geht nicht. Du kannst nicht da wieder anfangen, weil, und dann wundern sie sich nach 2 Wochen, dass die Wade zwickt. Dann denke ich, ja, finde den Fehler. Wenn du direkt einsteigst mit 10, 15 Kilometer und einem entsprechenden Pace und das direkt 4-mal die Woche, du musst leider echt dich langsam wieder steigern. Ja, immer schön deine Steigerung haben und dann auch eine Woche lang mal wieder so eine Deload-Phase haben, damit sich alles erholen kann.
Absolut,
ja.
Was auch noch schlecht ist für die Knie und fürs Laufen, würde ich sagen, ist falsche, und das ist jetzt ein breites Feld, aber falsche Ernährung.
Ja, ich hätte jetzt noch ganz simpler angefangen und hätte gesagt, vor allen Dingen auch falsches Schuhwerk. Falsches Schuhwerk plus auch falsche Lauftechnik. Also da ist auch sehr, sehr viel rauszuholen. Also jeder, der dann irgendwie ambitionierter läuft, sollte sich bitte, was Schuhe angeht, anständig beraten lassen und vielleicht auch mal irgendwann eine Laufanalyse machen.
Ah. Gibt's mittlerweile sogar eine App, die das macht. Also man müsste sogar nicht mal in so ein Lauflabor gehen, sondern man kann, ich weiß nicht, wie gut die sind und wie zuverlässig die sind, aber man kann sich selber filmen und kann dadurch dann so eine Laufanalyse machen über eine App.
Ein guter Physio und Sporttherapeut kann das auch. Der lässt dich dann auch laufen und filmt es kurz und sieht auch schon sofort, wo es hakt.
Ja.
Ja. Dann braucht man nicht so ganz viele
Brauchst du aber erstmal ein Physio.
Ja, das stimmt.
Der dich begleitet auf wo auch immer hin du läufst.
Ja, du kannst aufs Laufband ja auch gehen zur Not. Ja. Kannst du nämlich auch nochmal Tempo steigern, kannst gucken, ob es ab einem gewissen Tempo auch anfängt, deine Hüfte zu kippen. Auch interessant übrigens.
Ja. Hüftkippen nach Kilometer 6.
Oder eine Überpronation oder eine Gluteusschwäche, also eine Abduktorschwäche. Und da gibt es ja alles, was man noch da erinnert. Ne?
Wobei manche LäuferInnen ja auch total gut mit so komischen Laufstilen durchkommen, sage ich mal.
Es ist der Wahnsinn.
Ich meine, wenn du dir mal den Laufstil von Paula Radcliffe beispielsweise anschaust, also ich bin jetzt kein Laufanalytiker, aber ja. Das sieht für mich irgendwie schon auch nicht ganz sozusagen.
Aber du weißt auch nicht, wie es ihr im Alter irgendwann geht. Ne? Also es hat ja nichts nur damit zu tun, wie schnell komme ich ans Ziel, sondern wie lange bleibt bei mir alles gesund.
Ja, aber ich glaube, wie alt ist sie denn jetzt? Sie scheint mir noch ziemlich fit zu sein.
Ja.
Also will nur sagen, na, vielleicht muss man auch nicht immer den perfekten Laufstil haben, gut ausschaut.
Ich glaube, sowohl du als auch ich haben auch nicht den perfekten Laufstil. Das liegt auch daran, dass
ich bin knapp davor.
weil wir beide auch keine Leichtathleten sind, die das in der Kindheit schon gelernt haben.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Der nächste Mythos.
Ja, auch schön. Je mehr man läuft, desto besser wird man.
Jein,
genau.
Also
man denkt immer, mehr Kilometer gleich mehr Fortschritt gleich mehr Leistung. Das ist auch nur ein Jein, weil es kommt darauf an, wie laufe ich denn? Also laufe ich immer nur normal? Also ich habe eine Bekannte zum Beispiel, die läuft zweimal die Woche, immer die gleiche Strecke, immer. Okay, das läuft jetzt nicht mehr. Ein blödes Beispiel. Jetzt gesagt und wundert sich, warum sie nicht schneller wird. Das ist ein falsches Beispiel.
Vielleicht, weil sie nur zweimal die Woche läuft.
Ja, und immer die gleiche Strecke und immer das gleiche Tempo. Das wollte ich gerade sagen. Es gibt keinen richtigen Trainingsreiz. Also nur weil ich meine Laufvolumen erhöhe, heißt es nicht, ich werde gleich besser. Und dann ist jetzt auch die Frage, weil es ist jetzt auch so ein Überbegriff. Was heißt denn besser? Will ich länger laufen oder will ich schneller werden oder soll meine Laufökonomie, mein Laufstil besser werden? Da sind ja viele Faktoren.
Also ich würde schon mal sagen, dass das nicht zwingend so sein muss, aber ich würde schon sagen, dass ein gewisser Umfang vonnöten ist, um eine gewisse V2 Max auch zu erreichen. Also es korreliert nicht unmittelbar damit, aber du brauchst eine gewisse Grundlage und einen gewissen Umfang, um
einen
gewissen Bereich zu erreichen. Ich sag mal, wenn du jetzt einen Marathon laufen möchtest, so, dann wirst du mit 20 Kilometern in der Woche den vielleicht irgendwie schaffen, aber vielleicht auch nur irgendwie.
Ja.
Das heißt, ein gewisser Umfang hilft dir schon weiter.
Ein gewisser Umfang hilft auf jeden Fall weiter. Aber ich glaube, was da gemeint war mit dem, je mehr ich laufe, desto besser werde ich, dass ich das quasi immer wieder expandiere, ohne, wie wir das beide ja auch machen, so ein Deload-Woche reinzunehmen oder ohne zu wechseln zwischen Grundlagenausdauer und Tempotraining.
Ach so, du meinst einfach nur im Sinne von...
Von wirklich... Ja, lange laufen.
Man fängt jede Woche steigert man sozusagen um 10% und dann ist man irgendwann bei 2000 Kilometern
angekommen.
Tag.
Ja.
Ja, nee, also das ist natürlich Quatsch, aber ich habe letztens auch nochmal ist natürlich jetzt ein krasses Beispiel, aber Umfänge von Profis gesehen und ja, das sind quasi die niedrigsten Umfänge so bei 160, 170 Kilometern, Wochenkilometern.
Von welchen Profis redest du denn? Vom Marathon?
10 Kilometer bis Marathon.
Okay, ja.
Also so. Und das meinte ich mit, du brauchst einen gewissen Umfang, um eine gewisse Leistung zu bekommen. Also diese Zeiten, die laufen, wirst du nicht mit 50, 60 Kilometern in der Woche hinbekommen. Insofern glaube ich schon, dass eine Korrelation zwischen Leistungsfähigkeit, VO2 Max und Umfang besteht. Mhm. Aber halt, ja, nicht zwingend bei allen um jedem und vor allen Dingen kommt es halt auch darauf an, wie man es definiert.
Richtig, genau so ist es, ja. Ja, dass es halt nicht immer nur darum geht, länger zu laufen, länger zu laufen, länger zu laufen, sondern dass du auch Ruhetage einbauen sollst, dass du auch wechseln sollst zwischen verschiedenen Einheiten und. Also das gibt dir mehr, dadurch wirst du besser, nicht nur durchs Laufen, mehr Laufen alleine.
Ja.
Ja.
Ich kann aber da mal, weil wir ja auch gesagt haben, wir sprechen immer mal so ein bisschen über eigene Erfahrungen.
Ja.
Ich weiß, dass ich damals noch nicht so lange her, aber vor 4 Jahren würde ich sagen, Trainingsplan gewechselt hatte von einem Coach zum anderen sozusagen. Und ich die Trainingskilometer doch deutlich angehoben hatte damals und durchaus ein paar Intensitäten dann rausgelassen habe, aber dafür sicherlich, ja, ich weiß nicht, 10-15% mehr Umfang hatte.
Mhm.
Und das hat mir schon noch einen einigermaßen guten Kick gegeben. Also da hatte ich schon noch einen guten Sprung gemerkt.
Ja.
Kann natürlich auch an anderen Faktoren gelegen haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur an der Umfangerhöhung lag.
Mhm.
Aber ich hatte damals schon das Gefühl, dass in dem Falle mehr hilft mehr.
Mehr hilft, ja. Man muss halt nur aufpassen, dass man dann nicht in so eine Art Running Burnout kommt. Ne? Dass man nicht, also das ist mit diesem, je mehr ich laufe, desto besser werde ich.
Nee, klar, ja. Es geht auch ja dann eher um vor allen Dingen Grundlagen.
Ja.
Training, also.
Definitiv.
Long Runs, Easy Runs. So.
So. Dann hast du, da kommen wir jetzt aufs Thema Ernährung. Für die Regeneration braucht man ausschließlich Protein.
Na, das ist, dieses Wort ausschließlich ist natürlich totaler Quatsch, ne?
Absolut.
Ich weiß ja nicht, ob das schon so ein Mythos ist oder dass sich jemand ausgedacht hat.
Ja, aber wenn man dieses ganze Marketing und die ganzen Sportler sieht und Proteine, Proteine, Proteine. Ich meine, es wäre schön, wenn es bei den normalen Menschen ankommen würde, dass sie mehr Proteine essen. Grundsätzlich essen ja alle zu wenig Proteine, wenn man jetzt von den normalen, die da draußen rumrennen, wie eingeschlossen natürlich, sind ja auch normal. Aber dann hat man wirklich mal das Gefühl, oh ja, wenn du machst Sport, oh ja, du willst Muskeln aufbauen, oh ja, dann Proteine. Ja.
Ja, ich meine, Insta besteht quasi nur aus Proteinen.
Ja.
Insta und YouTube besteht nur aus,
gleich ist aber auch
aus
unser Algorithmus.
Whey Isolat und ein Quarter Pounder. Ja, also ich bin ja mittlerweile vor allen Dingen das, was ich jetzt auf meiner eigenen Erfahrung so sagen kann, ist, dass mir Kohlenhydrate, vor allen Dingen direkt nach dem Training, weitaus mehr für die Regeneration tun als jetzt Proteine.
Bei mir ist es ein klassischer Mix.
Und es ist auch, glaube ich, unumstritten, dass Proteine direkt nach einer zumindest intensiveren oder längeren Einheit, habe ich gerade Proteine gesagt?
Mhm.
Ah, ich meinte Kohlenhydrate.
Mhm.
Siehst du, ich bin auch schon ganz proteinverseucht. Dass das viel wichtiger ist als Proteine direkt danach. Also um die Glykogenspeicher schnell wieder aufzufüllen.
Ja, wir reden jetzt aber hier vom Ausdauersport.
Ja, genau.
Ja.
Deswegen würde ich auf jeden Fall, ist jetzt auch ein bisschen unfair und auch ein bisschen Quatsch, aber ich würde auf jeden Fall eher Kohlenhydrate vor Proteine setzen. Ich überspitze jetzt einfach mal ein bisschen, aber genau, aber Proteine sind natürlich wichtig, das ist ja klar.
Die sind super wichtig. Ich würde sagen, also man soll ja auch vor allen Dingen direkt nach dem Training, diesen 1 bis 2 Stunden danach Zeitfenster, da versuche ich immer mir so einen kleinen Snack zu geben, weil bis ich gekocht habe und alles, das schaffe ich nicht in einer Stunde, ja, mit Duschen und Cooldown und whatever. Da versuche ich mal so einen kleinen Snack, das schon mit meinem Körper wenigstens zu geben. Bei mir ist es dann ein Shake. Es ist aber nicht nur ein reiner Proteinshake, sondern auch Kohlenhydrate mit drin. In Form von Bananen oder Haferflocken. Und dann esse ich dann auch nochmal was Anständiges.
Ja.
Ha.
Genau, also das mache ich ganz genauso. Ich direkt nach dem Lauf, also jetzt nicht, wenn ich irgendwie eine Dreiviertelstunde Rad gefahren bin, aber wenn ich normal gelaufen bin, Long Run und Intensitäten sowieso, gibt es immer 30 bis 40 Gramm Whey und dazu meistens so 90 Gramm Maltodextrin. So, also Zucker.
Ja, ich ja nicht. Bin ja ein Zuckergegner, aber
Ja, ich weiß, verstehe gar nicht warum. Das könnte man als Mythos Nummer 7 dann.
Das hat nichts mit Mythos zu tun. Ich mache ja auch Darmtherapie als Ernährungsberaterin. Und wenn man einen entzündlichen Darm hat, muss man als allererstes auf Zucker verzichten, um den mal zu beruhigen und damit sich die bösen Bakterien nicht so extrem vermehren können.
Okay, aber ja. Wir hoffen mal, dass nicht jeder jetzt einen entzündlichen Darm hat.
Nein, natürlich nicht. Aber deshalb bin ich so
bist du ein bisschen
vorsichtiger. Alert und ja. Immer so ein bisschen vorsichtig. Ich habe ja auch einen Kohlenhydratezucker drin, in Haferflockenzucker drin. Ich habe auch eine Bananezucker drin, aber ich würde mir jetzt nicht extra nochmal Zucker zuführen. Ich mache mir immer einen Shake aus. Ich mache ja nichts mit Gramm. Aus 2-3 Löffeln Haferflocken, ein bisschen Hafermilch, Banane und Proteinpulver und dann trinke ich das.
Ja.
Ja. Oder esse auch sogar lustigerweise mal so einen griechischen Joghurt mit ein bisschen Haferflocken und Früchten.
Mhm.
No.
Ja, also Proteine ist wichtig und ja. Proteine sind auch nicht nur nach dem Training, sondern während des gesamten Tages wichtig. Also man sollte schon so auf, also zumindest wenn man öfter mal Sport macht, so auf 1 bis 1,5 Gramm
pro Körpergewicht,
pro Kilogramm. Pro Kilogramm Körpergewicht kommen. Also
ja.
Das heißt, es sind so bei einem 80 Kilogramm schweren Menschen so schon mal 120 Gramm Proteine.
Ja, absolut.
Und das ist, wenn man sich das mal vor Augen führt, gar nicht wenig.
Also das ist das gar nicht wenig,
Das musst du erstmal reinschaufeln. Ja. Also gar nicht so easy. Also da reichen
so
morgens 2 Eier und mittags ein paar Bohnen reicht da nicht.
Nee.
Ja, kann man ja vielleicht mal überprüfen.
Ja, und wenn man vor allen Dingen jemand ist, der abnehmen möchte und immer Hunger hat, wenn man mehr Proteine isst, ist der Hunger schneller gestillt. Kleiner Tipp. Das ist immer nämlich Proteinhunger. Wenn man manchmal nach dem Essen das Gefühl hat, man hat immer noch Hunger, dann waren vielleicht nicht genug Proteine drin.
Okay, also dann lieber nochmal so 500 Gramm Magerquark dazu nehmen.
Ja, zum Beispiel. Oder man hat Hühnchen gegessen oder so, da habe ich auch Proteine drin oder ja, egal, da gibt es 1000 Varianten.
Ja.
Ja.
Mythos Nummer 7.
Ja.
Das besagt, dass schnelle Läufer im Training einen auch grundsätzlich schneller machen.
Ja. Jein, wie immer.
Ja.
Also grundsätzlich macht Tempotraining und Intervalltraining. Sollte einen schneller machen, aber wenn ich nur ausschließlich das mache, dann fehlt mir meine Grundlage, die ich schaffe mit der Grundlagenausdauertraining. Also auch hier ist wieder, wie mixe ich was? Nur schnelle Läufe machen einen nicht nur schneller, sondern da muss man sogar aufpassen, dass man sich nicht verletzt, dass man nicht irgendwie dann in so einen Burnout kommt. Und da muss man erstmal seine Grundlage haben. Und wenn man auf der Grundlage hin Tempotraining macht, dann wird man auch schneller.
Ja, also ich würde schon mal sagen, dass wenn man da grundsätzlich nichts falsch macht, also was du gerade sagtest, dass man es nicht übertreibt im Sinne von Overreaching, Overtraining, sich davor ausreichend ernährt, mit vollen Glykogenspeichern an den Start geht, sich aufwärmt, so dann. Und das auch sinnvoll in seinen Trainingsplan integriert natürlich, dann würde ich auch sagen, sollten schnelle Läufe, also Intervallläufe, wie auch immer, einen auf die Dauer auch schneller machen.
Ja, ne? Aber also, nicht nur. Ne? Also es gibt ja Leute, die dann wirklich nur schnell laufen. Es soll laut Sportwissenschaft 80% deines Trainings zur Grundlagenausdauer sein. Es machen auch die Profis so und 20% ist Tempotraining.
Genau.
Ja.
Ja. Ich merke bei mir immer, dass wenn ich dann in die Saison, also habe ich jetzt auch gerade wieder gemerkt, bin ja am Anfang gar keine Intervalle oder so gelaufen, also habe gar nichts Schnelles gemacht, sondern wirklich nur eher sehr langsames Training. Und habe dann aber gemerkt, sobald ich wieder anfange mit Intensitäten, dass es dann doch ziemlich schnell wieder nach oben geht. Ne, also das ist dann kein linearer Anstieg, sondern eher so exponentiell. Weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber ich merke bei mir speziell, dass mir Intervalle, schnelles Training, dass das schon hilft.
Ja.
So, also
ja,
extrem hilft. Gerade kurze, also jetzt gar nicht mal so die, also klar natürlich auch so Schwellentraining und so, aber gerade so, ja, so ganz kurze, intensive Sachen, so 30, ja. 30er oder so zum Beispiel. Ne?
Die bringen lustigerweise, die machen mir am meisten Spaß. Hm. Ich liebe kurze Intervalle, aber die bringen auch was, ja, für deine Muskelfasern. Aber hier für kardiovaskulär ist bei mir die langen, schnellen Läufe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 10 Minuten Threshold mache, 1 Minute Pause, 10 Minuten Threshold, 1 Minute Pause, so klassisches Schwellentraining, da werde ich schneller durch. Hm. Also auf lange Sicht. Und ich kriege auch Wettkampfstärke. Also ich bin dann irgendwie, hab dann das Gefühl Richtung Wettkampf, oh ja, cool, das schaffe ich easy mit dem Pace irgendwie. Mhm. Ja. Genau. Ja.
Ja, also schnelle Läufe sollten einen grundsätzlich schneller machen. Das kann man, glaube ich, hier festhalten.
Ja. Im richtigen Mix.
Ja.
Hier geht's ja, glaube ich, um dieses Ausschließige. Ja.
Da kommt noch so ein Mythos, der sich dem eigentlich so ein bisschen anschließt, würde ich fast sagen. Ja. Der da heißt, Tempotraining ist nur was für Fortgeschrittene. Also nach dem Motto, ich bin Anfängerin und sollte jetzt eher nicht schnell laufen. Das ist, glaube ich, so.
Ja, 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 das die, damit die gemeint. Aussage. Ja, weil da könnte man sich zu schnell verletzen. Auch jein. Natürlich kann man als Anfänger schnelle Läufe machen. Und da auch drauf achten, wenn ich jetzt zum Beispiel Anfänger bin und dreimal die Woche laufe, ist mein Tempotraining maximal einer davon. Und da kann ich mich ja auch langsam rantasten. Also es müssen ja nicht direkt die harten Intervalle sein, sondern ich kann ja erstmal mit einem Fahrt-Leg-Run anfangen, zum Beispiel. Oder ich gehe auf die Bahn und fange erst mit 200 Meter Intervallen an und taste mich mal so ran. Ne? Entweder mache ich es nach einer Gefühlsskala oder ich mache nach Herzfrequenz, je nachdem, ob ich schon eine Uhr habe oder nicht. Also daher, nee. Gut aufgewärmt, mit einer anständigen Grundlage, dürfen auch Anfänger Tempotraining machen.
Ja. Also ich würde auch sagen, also was heißt das, würde ich sagen, wir haben ja, ja jetzt gar keine Studien in dem Kontext, hier sehe ich gerade. Die hatten wir aber, glaube ich, weiter oben zu dem anderen schnelle Laufabschnitt. Habe ich eben schon gesagt, wir würden alle Studien, die wir dazu haben, auch in die Shownotes verpacken, wenn ihr da Bock habt, euch mal in tiefer mit zu beschäftigen. Aber klar ist natürlich, dass wenn du als Anfängerin schnell laufst, klar, eine gute Vorbereitung im Sinne von Aufwärmen und so ist wichtig. Aber ich meine, da spricht ja eigentlich überhaupt gar nichts dagegen.
Nein.
Eben schnell zu laufen, weil, wie sagte schon, hat es Emil Zatopek, schnell laufen kommt von schnell laufen. Weiß ich nicht mehr. Also auf jeden Fall, wer schnell laufen will, sollte auch mal schnell laufen.
Absolut, dann, absolut. Ne? Also ich würde es natürlich jetzt nicht in der ersten Einheit direkt einbinden. Ne? Also es kommt jetzt auch drauf an, wo fängt Anfänger an und wo hört Anfänger auf. Also man sollte schon am Stück laufen können. Ja, nee, du lachst. Also ja. Der klassische Anfänger fängt ja erst an mit 2 Minuten laufen, 1 Minute gehen und dann werden die Minuten laufen irgendwann länger, bis ich am Stück mal schaffe, 15 Minuten zu laufen. Also das sollte man schon mal schaffen. Also ich würde schon sagen, dass man 30 Minuten am Stück wenigstens laufen kann.
Ja, klar. Also genau, wenn du so kompletter Anfängerin bist, dann sollte man das vielleicht eher nicht tun. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, ein bisschen im Thema ist und das schon eine Weile macht, so, dann klar, also hau raus.
Ja, ja, natürlich. Ja,
also vor allen Dingen finde ich ja auch immer, Schnelllauf macht ja auch richtig Spaß.
Das macht super viel Spaß.
Also das ist, ich habe das jetzt auch wieder gemerkt auf der Bahn, das ist irgendwie nochmal so ein ganz, ist ein anderes Feeling, als wenn du so da draußen vor dich her ruckelst und so eine normale Dauerlauf-Pace hast.
Das ist jetzt ein bisschen peinlich zu erzählen, aber ich hatte auch mal so einen Ego-Push. Ich laufe ja auch manchmal mein Intervalltraining im Stadion und dann waren da ganz cool irgendwie, ich weiß nicht, ob die Fußballer waren oder was, die haben dann auch ihre Grundlagenausdauer, so 3 Jungs, Alter 15, 16. Und dann bin ich immer entweder neben denen gelaufen, wenn ich meine Intervalle Pausen hatte, oder ich bin halt immer an denen vorbeigezogen und irgendwann meinten die so, warum bist du eigentlich so schnell? Das macht halt Bock.
Weil ich's kann.
Das war dann ganz süß.
Ah. Ja, verdammt, wir sind hier schon fast
wir sind durch, oder?
Am 8. Aber ich mache jetzt mal so den Steve Jobs und sag noch one more thing. Zucker ist schlecht für den Sport oder Zucker ist schlecht im Sport. Du hast es ja eben schon so ein bisschen gesagt, ne? Du bist ja ein totaler Zuckergegner.
Ja.
Und ich bin ein, zumindest was den Sport angeht, ein totaler Zuckerverfechter. Da haben wir jetzt natürlich gar keine Studien hierzu. Aber ich finde das trotzdem eine interessante Diskussion, weil du sagst ja, diese Diskussion hatten wir im Übrigen auch schon öfter mal so mit
schon, ja.
Wann, wie, wo Zucker oder nicht Zucker und natürlich finde ich auch Zucker.
Und welcher Zucker?
Ja, also wir reden jetzt hier so von klassischem Fructose, Glucose.
Ja, Industriezucker, Dattelzucker, habe ich irgendwelche Zuckerersatzstoffe?
Nee, ich rede jetzt nicht von, also genau, Fructose, ja. Was du gerade sagtest, oder halt ganz ja. Normal Maltodextrin, Dextrose.
Ja.
Ne, also Zucker.
Ja.
Ich finde ja Zucker, also wenn man jetzt sagt, so, was mache ich denn jetzt im Sport? Zucker ist blöd, ich mag keinen Zucker. Kann man sich natürlich auch mit, ja, ich sag mal, einer Banane irgendwann irgendwie zu gewissen Zeitpunkten aushelfen. Aber auch eine Banane ist ja im Grunde viel, 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 viel zu langsam.
Ja, die braucht eine halbe Stunde, so, bis sie ankommt. Ja.
Weswegen, also klar, wir reden jetzt ja hier auch, ne, das funktioniert schon, so sage ich mal, auch mit der Banane. So, aber auch so jetzt wenn man im Training ist und da jetzt gerade ein Intervall hinter sich hat, weiß ich nicht, ob ich Bock hätte, mir eine Banane reinzuschieben oder so, auch weil der Magen das vielleicht gar nicht verträgt. Und da helfen natürlich Gels, Riegel vielleicht jetzt auch nicht, oder Energy Drinks.
Also
kein Red Bull, sondern jetzt, von richtigen Sportgetränken.
Ja.
Die helfen da, finde ich, extrem gut. Und also alles rund um den Sport, also vor, während und danach.
Ja.
Red jetzt nicht von morgens nach dem Frühstück oder zwischendurch, sondern Zucker tatsächlich als Energieträger, um sehr schnell eben sportlich leistungsfähig zu sein.
Also ich bin bei dir, wenn es um Wettkämpfe geht. Ich bin bei dir, wenn es um lange Ausdauereinheiten geht. Ich glaube nicht, dass ich während eines Intervalltrainings Zucker brauche. Das kann ich danach machen. In Form von einem Getränk, dass da ein bisschen Zucker mit drin ist, mit den Elektrolyten, nicht nur Zucker allein. Was ich ja dann irgendwie während der Intervall wahrscheinlich auch nochmal kurz trinke. Da muss ich aber kein Gel essen. Und dann finde ich aber tagsüber drumherum brauche ich keinen extra Zucker, weil meine Kohlenhydrate liefern mir ja schon Glucose.
Genau, also ich, wie gesagt, ich meinte jetzt auch nicht sozusagen die Basisernährung, da brauche ich jetzt auch kein Zucker. Ich rede jetzt tatsächlich nur vom vor, während und nach dem Sport.
Mhm. Ne?
Und da finde ich, ja, ist Zucker einfach, sollte man da gar nicht verteufeln. Das hilft einem eben.
Also grundsätzlich direkt nach, warum?
Direkt nach, um die Glucose-Speicher schnell zu füllen.
Da kann ich ja Kohlenhydrate essen.
Aber da, also erstens sind die nicht so schnell im Blut und nicht so schnell.
Aber ich brauche sie dann ja nicht mehr so schnell, weil ich mache ja keinen Sport mehr.
Aber du willst sie ja schnellstmöglich wieder auffüllen. Zum einen, zum anderen möchtest du ja gerne einen Insulin-Peak haben, der möglichst hoch ausfällt.
Nee, ich nicht.
Warum nicht?
Weil wenn ich einen Peak habe, der genauso schnell wieder runterfällt, will ich ja nicht. Ich möchte.
Aber
ja
dann hast du ja nicht nach dem Sport. Also Insulin ist doch auch irgendwie das anabolste Hormon, was wir haben. Und
ja, aber also da bin ich nicht so. Also gerade was alles, was schnell hochgeht, geht genauso schnell wieder runter. Das ist für den Körper nicht so gesund.
Aber nach dem Sport bist du doch total sensitiv. Da kannst du dir doch reinballen. Also wenn ich nach dem Sport 90 Gramm irgendwie Dextrose, Maltodextrin zu mir nehme, dann habe ich danach keinen Abfall oder so, sondern da bin ich erstmal, weil der Körper saugt es ja, oh Mann, dieses Kabel hier, der saugt es ja auf wie so ein feuchter Schwamm.
Ja, also nee, also ich sehe es nicht, dass ich Zucker brauche direkt nach der Trainingseinheit. Ich brauche dann meine Kohlenhydrate und meine Proteine, also alles, und aus den Kohlenhydraten mache ich ja Glucose. Das soll
also
ja,
wenn du von Kohlenhydraten redest, dann meinst du langsame Kohlenhydrate,
Brot, komplexe Banane, Kohlenhydrate. Komplexe Kohlenhydrate.
Ja.
Ich brauche dann nicht direkt schon wieder ein zuckerhaltiges Getränk. Außer ich bin wirklich jetzt nach 3 Stunden Longrun total durch. Das hatte ich auch noch nie, bevor ich den Marathon gelaufen bin und dann ja auch so Läufe mal über 30 Kilometer hatte, weil davor bin ich ja immer alles maximal so bei 24, 25. Mhm. Da hatte ich das erste Mal richtig Bock danach auf eine eiskalte Limonade. Das hatte ich vorher noch nie. Da hatte ich das erste Mal richtig Lust und dachte so, okay, wow, das kenne ich gar nicht. Ja, aber an... Nee, also Elektrolyte ist wichtig, wenn ich viel schwitze, direkt zu mir zu nehmen, viel trinken. Ich kann auch mal in Form von einer Apfelschorle meinetwegen Zucker zu mir nehmen, aber ich brauche jetzt nicht extra on top nochmal Zucker nach dem Sport. Vorm Sport ja, während des Sports auch ja.
Okay, also ich meine, wenn du geladen hast und auch dich während des Trainings gut versorgst, dann ist wahrscheinlich dann auch das Bedürfnis nach dem Sport auch nochmal zu laden, dann vielleicht auch nicht so hoch. Ist es vielleicht auch so, dass jeder Körper da so ein bisschen unterschiedlich reagiert. Also ich war vor 2 Wochen, hatte ich eine längere Radausfahrt und bin dann wieder so kurz vor Ende an der Tankstelle, habe ich Stopp gemacht und habe erstmal eine halbe Tüte Haribo und eine Dose eines Kaltgetränks und so. Und das ist aber geil, so, weil da freut man sich und der Körper freut sich auch.
Mhm. Der Körper freut sich auch. Ich mache hier keinen Riesen, weil also wir sprengen jetzt auch den Rahmen, was alles in Haribo drin ist.
Gelatine.
Die ganz gesund ist. Du weißt, woher Gelatine kommt, hoffentlich.
Ja, aber ja. Das ist ja gut. Das ja. ist...
Plus dann dem Zucker, ja, ich will, ja. Solange du keine Entzündungswerte im Körper hast, ist doch alles gut.
Ja, genau, also das war sozusagen der abschließende Mythos, was ist eigentlich mit Zucker? Ist das jetzt gut oder
Zucker
schlecht?
Zucker ist schlecht, ja.
Ich finde, Zucker kommt drauf an.
Also grundsätzlich, fernab vom Sport, ist Zucker viel zu viel konsumiert. Selbst die WHO hat jetzt eine Grenze gesetzt, wie viel Gramm Zucker man pro Tag essen sollte, dass es nicht schädlich ist. Das ist erschreckend wenig. Ich glaube, es sind 20 Gramm.
Also von Zucker meinst du jetzt so einfach einen Haushaltszucker, den man sich alles. Irgendwo reinkippt?
Nein.
Oder alles. Reden wir von Zucker, Klammer auf, Kohlenhydrate, Klammer zu?
Alles.
Das glaube ich, sorry. Also wenn die WHO sagt, du sollst 20 Gramm Kohlenhydrate am Tag konsumieren.
Nein. Du hast ja, die Kohlenhydrate werden ja in Zucker umgewandelt, dann ist ja nochmal was anderes. Du hast ja zum Beispiel auch auf der Verpackung bei Lebensmitteln hast du ja Kohlenhydrate-Angabe und dann steht ja mal davon Zucker. Mhm. Das ist ja nicht 1:1, das ist ja immer nur ein kleiner Teil davon. Ne? Mhm. Ich muss jetzt auch nochmal nachgoogeln, was WHO als Obergrenze gesagt hat. Ich glaube, 25 vielleicht auch noch sind, weil ich weiß, die Darmtherapeuten, die Darmpatienten sollen nicht mehr als 10 Gramm pro Tag. Das ist noch weniger. Aber auch da, und es ist halt, ich finde ja grundsätzlich in Deutschland sollen wir die Steuer über Industriezucker erhöhen. In England haben sie endlich angefangen, weil Diabeteszahlen explodieren in den ganzen Ländern. Die Kinder werden immer dicker. Es ist leider alles Zucker. Darum geht es mir eigentlich. Ne? Wenn wir jetzt natürlich Sport machen, Ausdauersport und ich brauche was, das ist was ganz anderes. Aber grundsätzlich essen wir alle viel zu viel Zucker, weil selbst im Wurst ist Zucker. Also
ja,
es ist erschreckend, wo überall Zucker ist. Wenn man einmal anfängt, wie ich gesagt habe, die Verpackungen umzudrehen und zu gucken, davon so und so viel Zucker, Wahnsinn.
Ja, aber da reden wir tatsächlich, mit dem Otto-Normal-Verbraucher, der Verbraucherin, die ja in den Supermarkt geht, sich mutmaßlich nicht so viel körperlich betätigt. So klar, für die ist natürlich nochmal was ganz anderes. Und Zucker außerhalb des Sports, genau, bin ich ja total bei dir, würde ich das auch nicht empfehlen. ein persönliches Schlusswort.
Ja, das ist doch schön. Yes.
Okidok, dann Sina, vielen Dank. Ich glaube, wir haben es soweit.
Ja, natürlich.
Vielen Dank euch da draußen fürs Einschalten. Und wir hören uns ganz bald wieder.
Das machen wir auf jeden Fall.
Bis denn.
Bis dann. Ciao.